Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schön, dass Sie dabei sind. Offene Fragen und auch offene Wunden beschäftigen uns gleich im Gespräch mit dem Regisseur Helge Schmidt. Er arbeitet an einem Theaterabend über den Brandanschlag in der Lübecker Hafenstraße von 1996. Eine mutmaßlich rechtsextreme Tat, die aber bis heute nicht aufgeklärt ist. Das und viel mehr jetzt in Rang 1. Es war die Nacht zum 18. Januar 1996. Da brannte es in der Lübecker Hafenstraße lichterloh. Nicht irgendein Haus, sondern eines, in dem AsylbewerberInnen lebten. 10 Menschen aus Angola, dem Libanon, Zaire und Togo starben damals, darunter 7 Kinder und Jugendliche. Schnell war klar, es war Brandstiftung. Doch obwohl viele Spuren ins rechtsextreme Milieu führten, bleiben die Täter bis heute unbekannt. Der Regisseur Helge Schmidt mit Inszenierungen wie Cum-Ex Papers oder Tax for Free, längst ein Experte für dokumentarische Theaterformen, wird die schreckliche Brandnacht jetzt am Lübecker Theater neu befragen. Hafenstraße heißt das Projekt, das kommende Woche Premiere hat. Und Helge Schmidt ist jetzt bei uns in der Sendung. Hallo.
Hallo.
Herr Schmidt, wenn man an die verheerenden Brandanschläge, rassistisch motivierten Brandanschläge der 90er Jahre denkt, dann tauchen bei mir zumindest zunächst mal Namen auf wie Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, vielleicht auch noch Solingen, Mölln. Der Brand in der Lübecker Flüchtlingsunterkunft vom 18. Januar 96, der scheint demgegenüber vergleichsweise vergessen. Womit hat das zu tun?
Ja, da legen Sie den Finger eigentlich direkt in die Wunde. Genau damit setzen wir an dem Abend an, die Kontinuität aufzuzeigen, die ja völlig offensichtlich ist, dass es in den 90er Jahren Klima gab, was zu Anschlägen auf Geflüchtetenunterkünfte geführt hat. Und Lübeck ist es eben, und das klingt natürlich gleich sehr zynisch, gelungen, dass es nicht in dieser Reihe aufgezählt wird und auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so in Erinnerung geblieben ist, also aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen wurde oder da niemals Einzug gefunden hat. Das hat, glaube ich, ganz stark damit zu tun, dass trotz eines massiven Tatverdachts gegen 4 Rechtsextreme aus Grevesmühlen, die Brandstifterspuren an sich hatten, die zur Tatzeit am Tatort waren, die Geständnisse abgelegt haben, die vorher die Tat angekündigt haben, dieser Tatverdacht ist nicht weiter ermittelt worden. Stattdessen ist ein Hausbewohner in Verdacht geraten, weil es ein angebliches Geständnis von ihm gab. Es folgten 2 Prozesse. Dieser Mann ist 2-mal freigesprochen worden. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt bis heute hängen, ja, ist ja eigentlich gar nicht geklärt, was da passiert ist. Es hätte ja auch jemand aus dem Haus sein können. Und heute klingt einem das ja irgendwie fast vertraut. Das haben wir beim NSU auch so erlebt. Und das haben wir bei anderen Brandanschlägen auch so erlebt. Man lenkt das Interesse der Öffentlichkeit um. Und wenn es dann scheinbar geklärt ist, dass es keinen rechtsextremen Hintergrund gab, dann ist dieses Interesse verschwunden, weil das will man natürlich möglichst nicht haben.
Sie haben das gerade schon angedeutet, es wurde da im Nachhinein viel von Behördenversagen gesprochen. Obwohl der Brandanschlag ja zeitlich und räumlich ins Umfeld mehrerer rechtsextremer Taten fiel, also auch tatsächlich in Lübeck und im Umkreis von Lübeck. Es gab halt diese Reihe von Festnahmen, Verdächtigen, von Prozessen, die aber immer mit Freisprüchen aus Mangel an Beweisen endeten. Was ist das für ein seltsamer Kriminalfall? Merkt man, wenn man sich damit beschäftigt, dass da schon auch Interessen im Spiel waren?
Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, über diese Interessen zu spekulieren. Was man wirklich merkt und was einen auch einfach fassungslos macht, ist dieses offensichtliche Versagen, dieses Ignorieren von Spuren, dieses sich festlegen darauf, es soll doch bitte ein Hausbewohner gewesen sein. Und das müssen ja gar nicht Interessen von einzelnen Personen gewesen sein. Viel wichtiger, glaube ich, ist festzustellen, dass es Strukturen gibt, die immer wieder dafür sorgen, dass es in genau dieser Art abläuft. Es soll quasi in der Wahrnehmung verhindert werden, es ist rechtsextrem, weil das gute Deutschland möchte das einfach nicht wahrhaben.
Jetzt liegt der Fall schon lange bei den Akten, eben weil es keine Täter gibt und man eben nicht sicher sagen kann, ob es sich dabei um einen rassistischen Anschlag oder Brandstiftung aus ganz anderen Motiven gehandelt hat. Was macht das auch mit der Erinnerung, auch mit dem Gedenken in der Stadt an diese Brandnacht und die 10 Menschen, die da gestorben sind?
Ja, das macht extrem viel. Es gibt ein Ringen darum, wie man mit dieser Erinnerung umzugehen hat, weil man weiß eben nicht genau, also nicht durch einen Prozess, wer es gewesen ist. Und in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie brauchen wir natürlich einen Prozess, um genau das sagen zu können, weil sonst ist Raum für Verschwörungstheorien. Aber wir haben natürlich einen Anspruch, dass es da einen Prozess gibt, dass es weiterhin eine Strafverfolgung gibt, dass es Ermittlungen gibt, um eben genau dem entgegenzuwirken. Und in der Stadt ist meine Wahrnehmung, es wird an den Schulen nur teilweise unterrichtet. Es ist nicht Bestandteil der Lübecker Geschichte. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie man überhaupt Erinnerungskultur begreift. Und das wäre sicherlich was ganz anderes, wenn man es als rassistischen Anschlag kategorisieren würde.
Es hat schon vor über 10 Jahren mal den Versuch einer Wiederaufnahme des Falls und des Prozesses auch gegeben. Das ist damals gescheitert, weil es hieß, es gäbe schlichtweg keine neuen Beweise oder Erkenntnisse, die das rechtfertigen würden, das nochmal aufzurollen. Sie holen das jetzt trotzdem auf die Theaterbühne. Worum geht's Ihnen denn dabei? Es geht ja wahrscheinlich nicht darum, jetzt den Fall doch noch irgendwie zu lösen, oder?
Diesen Anspruch können wir natürlich nicht erfüllen und das ist auch nicht unser Ziel. Wir können jetzt auch keine Ermittlungsarbeit leisten, die Behörden nicht gemacht haben. Erstens, weil wir dann gar nicht einen Auftrag dazu haben, weil wir es nicht leisten können, weil wir es auch nicht leisten wollen. Also ich meine, dafür haben wir ja einen Staatsapparat, der das genau das tun müsste. Es ist uns ein wirkliches Anliegen zu sagen, dieses Thema berührt die Stadt. Und das merkt man, wenn man sich hier mit den Leuten unterhält. Wenn ich irgendwie hier auf Wohnungssuche bin und eine mögliche Vermieterin anschreibe, alle haben das in Erinnerung, was sie an dem Tag gemacht haben. In Lübeck ist es sehr wohl sehr bekannt. Die Kinder sind mit Kindern da aus dem Geflüchtetenheim zur Schule gegangen. Man kennt sich, man kennt einen Feuerwehrmann, der da beteiligt war. Man hat irgendwie ein Bild vor Augen, wer die Staatsanwälte gewesen sind. Mhm. So, da ist die Stadt schon klein genug dafür.
Geht es dabei auch letztlich um so eine Art von Gerechtigkeit, die letzten Endes keine juristische ist, sondern zumindest darum, dass die Opfer und dass dieser Fall nicht vergessen werden?
Genau, ich finde, das kann eine Aufgabe vom Theater sein, genau dieses Interesse zu formulieren. Wir sind ja auch staatlich gefördert, um zu sagen, wir, staatlich geförderte Institution aus der Mitte der Gesellschaft, wie man es ja so schön für alle anderen Dinge auch sagt, formulieren das Interesse, dass das Thema behandelt wird. Hm. Und ob das jetzt in einem Prozess mündet oder worin das mündet, ich glaube, es ist wichtig, dass es eine Auseinandersetzung darüber gibt, dass die Opfer eine Chance bekommen, sich zu äußern, dass die sich gehört und gesehen fühlen können und dass in der Stadtbevölkerung sich einstellt, das ist ein wichtiger Tag in der Geschichte Lübecks gewesen.
Sie haben, wie immer für all Ihre Theaterprojekte, mit vielen Menschen gesprochen, die mit dem Fall zu tun hatten, darunter auch tatsächlich ja mit Hinterbliebenen der Opfer. Die Lübecker Brandnacht liegt jetzt fast 30 Jahre zurück. Was ist deren Perspektive heute auf das Geschehen von damals?
Ja, es ist ganz erstaunlich, dass sich eher durch andere Orte, durch wie an anderen Orten mit Erinnerungskultur umgegangen wird, wie in Hanau damit umgegangen wird, wie in Halle damit umgegangen wird, wie auch in Mölln damit umgegangen wird, sich, glaube ich, ein anderes Selbstbewusstsein wieder formt, dass man das Recht hat, sich zu äußern, dass es wichtig ist, gehört zu werden, dass es auch ein Ohr dafür gibt. Was, glaube ich, eine ganz entscheidende Entwicklung ist, weil für die Lübecker Opfer kann man sagen, die haben sich nur am Anfang geäußert, sie sind da nicht gehört worden und sie sind vor allem in den Prozessen nicht gehört worden. Die Staatsanwaltschaft hat ignoriert, was die HausbewohnerInnen ausgesagt haben. Dass dieser Brandausbruch, wie ihn die Staatsanwaltschaft angenommen hat, nicht sein kann. Die Aussagen, sie haben im Prozess eine wirklich sehr untergeordnete Rolle gespielt. Es gab eine Vorverurteilung von Teilen der Presse, deren Klarname des verdächtigen Hausbewohners ist mit Bild veröffentlicht worden. Der war damals 21 Jahre alt. So alt sind auch die möglichen Täter aus Grevesmühlen. Die wurden immer als Jugendliche bezeichnet. Mhm. Also da kann man schon sehr viel auch lernen über, wie der Umgang damit in den 90er Jahren auch in der Öffentlichkeit gewesen ist.
Jugendliche, denen und ein anderes Strafmaß gegebenenfalls zukommt und denen man auch andere Zurechnungs- und Schuldfähigkeit zubilligt im Gegensatz zu einem 21-jährigen Mann.
Ja, und man will natürlich auch gerne behaupten, dass das irgendwelche jungen Ossis gewesen sind. Mhm. Das hilft ja auch in der Aufarbeitung. Es ist kein gesellschaftliches Problem, sondern es ist irgendwie ein Problem, was man irgendwie an den Rand delegieren kann. Und das beweist dieser Fall wirklich eindeutig, dass das ein Riesenquatsch ist. Das ist ein Narrativ, was entsteht, um den Verdacht freizukriegen, dass Deutschland einfach ein durchgängiges Problem mit Rechtsextremismus hat. Und wir erzählen es jetzt in unserem Stück mit Beginn der 90er Jahre, weil es eben naheliegend ist und man ja eine Grenze ziehen muss. Aber man kann die Geschichte von rechtsextremen Anschlägen ja seit Gründung der Bundesrepublik führen.
Wenn man so einen Fall auf die Bühne bringt, dann ist da ja auch extrem viel Sensibilität gefragt. Es geht um echte Menschen, die da gestorben sind. Wie gehen Sie vor? Was wird Hafenstraße für einen Abend werden?
Ja, es verbietet sich wirklich ganz viel theatral, weil man möchte auf gar keinen Fall das instrumentalisieren. Man möchte da auf nichts draufdrücken, aber die Fakten sprechen eine so eindeutige Sprache und das geht uns wirklich darum, das möglichst sachlich, aber mit Haltung auf die Bühne zu bringen. Dass man sagt, wir gehen das jetzt mal zusammen durch und dann sprechen diese Fakten schon eine eindeutige Sprache, was da passiert ist, wie das begleitet wurde. Dann erzählen wir eben das Klima der 90er Jahre mit dem sogenannten Asylkompromiss, wo direkt nach den Entscheidungen immer Brandanschläge folgten. Also man kann wirklich sehr klar nachvollziehen, wie eine öffentliche Stimmung, wie auch eine Politik Einfluss darauf hat, was dann an Gewalttaten folgt. Das ist, wenn man das liest, da gibt es Schriften von der Bundeszentrale für politische Bildung, also einem offiziellen Organ, die diese Zusammenhänge ganz klar formulieren, die da die Unionsparteien klar benennen, als dass sie für ein gesellschaftliches Klima gesorgt haben, was diese Stimmung begünstigt hat. Und das irgendwie zu verstehen, finde ich wichtig, weil dann kann man auch nochmal anders auf heute blicken.
Ein Abend der offenen Fragen auch rund um den Lübecker Brandanschlag von 1996. Hafenstraße heißt die Inszenierung von Helge Schmidt. Premiere ist am 5. April am Theater Lübeck. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Im Theater kennen ihn die meisten für seinen Jedermann, in der Oper für seine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Richard Strauss. Die Rede ist von Hugo von Hofmannsthal. Dieses Jahr wird der 150. Geburtstag des Lyrikers, Dramatikers und Librettisten gefeiert, der als einer der wichtigsten Vertreter der Wiener Moderne gilt. Selbstverständlich hat also auch das Wiener Theatermuseum eine Hofmannsthal-Ausstellung vorbereitet und ist dabei auf ein überraschend ausgeprägtes Verständnis für das Szenische gestoßen. Das ging bis in die privaten Wohnräume Hofmannsthals. Und auch dahin nimmt Martin Thomas Pesel uns jetzt mit.
Es knarzt das Parkett im Erdgeschoss des Palais Lobkowitz, wo das österreichische Theatermuseum zu Hause ist. Im Hintergrund begleitet leise Opernmusik den Gang durch den Ausstellungsraum, der für Hugo von Hofmannsthals 150. Geburtstag eingerichtet wurde.
Ja gut, also wir beginnen hier also sozusagen im privaten Raum von Hofmannsthal in der Stallburggasse 2 im ersten Bezirk. 1915 ist Hofmannsthals Vater verstorben.
Christiane Mühlegger-Henhappel hat Staging Hofmannsthal zusammen mit Katja Kaluga passend als Inszenierung in einem Prolog und drei Akten eingerichtet. Den Prolog bildet Hofmannsthals eigene Wohnung, die er sich vom Architekten und Bühnenbildner Oskar Strnad ausstatten ließ. Der entwarf Bücherschränke und ließ die Wände mit Seidenvorhängen bespannen. Gut für die Wärmedämmung, aber auch
quasi wie ein Theatervorhang. Man könnte also sagen, das ist sehr passend für einen Bühnendichter, der Hofmannsthal eben war.
Die kleine, aber sinnliche Altbauwohnung inspiriert auch die Gestaltung des engen Ausstellungsraums. Lose drapierte Vorhänge ermöglichen Durchblicke, geben aber auch den Weg durch die Akte vor. Erster Akt, Elektra. 1903 als Drama verfasst, arbeitete Hofmannsthal das antike Trauerspiel gemeinsam mit dem Komponisten Richard Strauss zu einer Oper um. Unzufrieden mit deren szenischer Umsetzung bei der Uraufführung, zogen die beiden für die Wiener Erstaufführung den Grafiker Alfred Roller als Bühnen- und Kostümbildner heran. Von nun an wurde jedes Detail präzise vorgegeben.
Wir sagen immer, das ist ein ikonisches Bild für die Theatermoderne des frühen 20. Jahrhunderts, nämlich dieser Entwurf zur Elektra, wo man, wenn man sich Hofmannsthals Szenenanweisungen, Regiebemerkungen, Vorschläge, die für die Bühne durchliest, wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt ja genau 1:1 umgesetzt. Er möchte, dass eine Atmosphäre der Beklemmung, der Unentrinnbarkeit, sozusagen eine klaustrophobische Atmosphäre entsteht. Dann sieht man das an diesem Bild sehr gut, weil Roller macht etwas, er verkürzt in dem Fall die Tiefe der Bühne extrem. Diese Quaderwand, diese große Steinwand wird stark nach vorgerückt. Also man hat wirklich dieses Gefühl, dass da etwas auf einen zukommt und dass alle regelrecht erdrückt werden von dieser Bühne und von diesen Steinquadern.
Zweiter Akt, der Rosenkavalier. Die wohl berühmteste Zusammenarbeit zwischen Hofmannsthal, Strauss und Roller treibt die Präzision des räumlichen Kontrollvermögens auf die Spitze, wie Hofmannsthals ausgestellte Notizen zeigen.
Erste Szene aus dem ersten Akt des Rosenkavalier, des Levet, als die Marschallin und Octavian dem Bett entsteigen nach der gemeinsam verbrachten Liebesnacht. Und was macht Hofmannsthal, bevor er überhaupt mit dem Text beginnt, fügt er eine Raumskizze ein. Also damit schreibt er eigentlich schon fest, wo soll dieses Bett stehen, wo gibt es ein Fenster, wo gibt es eine Türe, wer bewegt sich von A nach B.
Der große Erfolg bei der Uraufführung an der Dresdner Semperoper brachte Hofmannsthal auf die Idee, dritter Akt, eine Vorgeschichte des Rosenkavaliers zu verfilmen. Gedreht wurde an sorgsam gewählten Schauplätzen in Wien und Umgebung. Das Ergebnis wurde ein kruder Mix aus Prequel und der Oper selbst. Und das gerade noch in der Stummfilm-Ära.
Zum Beispiel, was Sie jetzt da gerade im Bildschirm sehen, die Szene einer Hans-Wurst-Truppe, die eigentlich die Geschehnisse des Rosenkavalier darstellt. Das ist so wie beim Hamlet, ja, also das Spiel im Spiel, wo die fahrende Truppe eben die Personen entlarvt.
Die Neugier nach dem Medienwechsel. Vom Drama zur Oper, von der Oper zum Film und dann auch noch mit Metaebene. In vieler Hinsicht nahm Hoffmannsthal Aspekte des heutigen Theaterschaffens vorweg. Das Nonverbale, der Raum, sie durften auch auf dem Papier nicht vernachlässigt werden. All dies zeugt von visionärem Geist, aber auch ziemlicher Kontrollwut. Was würde der Jubilar wohl zu heutigen Inszenierungen seiner Werke sagen? Christiane Mühlecker-Hennhappel glaubt,
wenn es kluge Inszenierungen sind, dass er ja durchaus sich damit auseinandersetzen würde. Weil also er war schon ein offener Geist und ja auch für neue Strömungen und neue Ideen ja auch immer sehr zu haben.
Ja, mächtig was los. Die Ausstellung Staging Hoffmannsthal anlässlich des 150. Geburtstags des Theatervordenkers ist noch bis zum 19. August zu sehen im Österreichischen Theatermuseum in Wien.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und nachtkritik.de.
Und für den waren meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp von nachtkritik.de zu Gast am Theaterhaus Jena, dessen kollektives Leitungsteam um Regisseurin Lissy Timmers jetzt turnusgemäß aufhört. Und dabei ist das Haus gerade jetzt zum ersten Mal überhaupt zum Berliner Theatertreffen eingeladen und erhält dort auch den renommierten Dreisat-Preis. Wir hören mal rein.
Wenn ihr nach außen jemanden beschreiben müsstet, was macht ihr da für ein Theater? Wie würdet ihr das so definieren?
Ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass wir denken, dass Stückentwicklung auch für ein breites Publikum interessant sein kann. Dass es nicht etwas ist, was man so mal so, ah, oh, die liebe Theatermacherin, die entwickle was, wie niedlich, das kann man vielleicht auf einer Nebenbühne sich mal so gönnen, weil das ist experimentell oder so. Wir denken immer, dass es uns die Möglichkeit bietet, Themen zu nehmen, die uns auch wirklich verbinden mit diesem Publikum oder zum Beispiel, was echt ein gutes Beispiel ist, auch noch Wartburg.
Ah ja.
Weil da haben wir, das war hier im Damenviertel, eine kleine Eckkneipe. Und der war jahrelang von der Wert Rolf und seiner Frau Doris bewirtschaftet. Und dann auf einmal hat Walter entdeckt, oh, die hören auf, er geht in Rente. Und dann haben wir gefragt, können wir das ganze Interieur haben? Also Tresen, Tischdecken, Tischen, Lampen, Schmuck, alles so. Und das haben wir einfach auf die Bühne gestellt. Dann habt ihr Gespräche geführt mit so Stammgästen.
Ja, das Besondere an der Eckkneipe war auch, dass das wie so eine Zeitkapsel war. Also ja. Da war auch so ganz viel DDR-Alltagskultur noch lebendig. Also sowohl wie das aussah, aber auch wie die Leute da waren oder wer da war. Oder das war eigentlich wie so ungebrochen eigentlich. Also wir haben das Leben der Wartburg dann so noch um ein oder zwei Jahre auf die Bühne gebracht. Ja. Und da hatten wir auch einen ganz tollen Abend, wo die Stammgäste dann gekommen sind hier auf die Unterbühne und halt so Geschichten erzählt haben aus ihrer Kneipe. Und das haben wir dann da aufgenommen.
Unser Theaterpodcast, diesmal auf Station in Thüringen am Theaterhaus Jena, jetzt auf deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's von Rang 1. Janis Elbira wünscht schöne Ostertage.